Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Dass alles irgendwann vergänglich ist, ist uns theoretisch vermutlich klar. Aber wie können wir mit dieser Tatsache praktisch umgehen? Die Philosophin Ina Schmidt hat über diese Frage ein Buch geschrieben. Paul Hermann Gruner hat auf einer Veranstaltung im Schloss Heiligenberg mit ihr darüber gesprochen.
Die Vergänglichkeit ist nun wirklich ein sehr lange schon bearbeitetes Themenfeld, ein ewig gültiges Thema. Und ich habe mir gedacht, wir hören am Anfang Ina Schmidt eine Partie lesen. Und wir hören ihr dabei zu, wie sie aus dem Fenster schaut.
Vielen Dank, Herr Gruner. Ja, ich beginne tatsächlich mit ein paar Worten zum Anfang. So ist dieser einführende Teil überschrieben. Der Blick aus dem Fenster meines Arbeitszimmers hat sich verändert. Nicht durch den Wandel der Jahreszeiten oder die über die Zeit immer höher gewachsenen Bäume. Nicht durch das neue Auto der Nachbarn oder den frisch gestrichenen Carport. Nach fast 20 Jahren braucht es nur wenige Tage und alles sieht anders aus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ein Haus abgerissen. Ein altes Haus, das schon eine Weile leer stand. Im letzten Jahr war das Fundament gebrochen, es bestand Einsturzgefahr. Der Anblick aber hatte sich kaum verändert. Ein schleichender Verfall vielleicht, allmählich verwitterndes Mauernwerk, Moos auf dem Dach oder die Dachrinne, in der das Laub aus dem Herbst einfach den Winter überdauerte. Ein Ort, der ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein schien. Eine Vergangenheit konservierend, die in keine Gegenwart mehr münden konnte und keinen neuen Anfang in sich trug. Als in den letzten Tagen die Bagger die Einzelteile des Hauses wie Spielzeug auseinanderrissen, die Treppe in einem Stück im Container landete, der Blick auf ein fast noch intaktes Badezimmer frei wurde und unweigerlich Bilder eines vergangenen Lebens in diesen Räumen vor meinem inneren Auge auftauchten, hatte diese Zerstörung etwas eigenartig Ambivalentes. Auf der einen Seite ging hier etwas auf brutale Weise zu Ende, das einmal der Rahmen für ein Leben gewesen war, und zugleich erschien dieser Ort seit langem wieder lebendig, im Aufbruch begriffen, eine Leerstelle, offen für eine Zukunft. Nun schaue ich aus dem Fenster und sehe nicht mehr als die Anwesenheit einer Abwesenheit. Einen leeren Raum für etwas, das kommen wird, ohne erkennbar zu sein. Es wirkt kahl, ein wenig traurig und trostlos, was dort zurückgeblieben ist, und gleichzeitig fast einladend, wie eine Möglichkeit, die ergriffen werden will. Am Ende ist es nicht mehr und nicht weniger als eine Baulücke. Und doch verändert es meinen Blick, zumindest den aus dem Fenster. Solche Bilder begegnen uns überall. Mitten im Alltag. Oft nehmen wir sie kurz wahr und gehen weiter, manchmal aber bleiben wir stehen und schauen genauer hin, halten tatsächlich kurz inne. Wie leben wir mit der Vergänglichkeit von Dingen, Orten und Ereignissen und letztlich mit dem Wissen, dass unser ganzes Leben unvermeidlich zu Ende gehen wird? Häuser werden irgendwann abgerissen oder einstürzen. Überzeugungen geraten ins Wanken. Moden überleben sich selbst und politische Systeme brechen zusammen. Auch wir selbst und all das, was für uns von Bedeutung ist, wird irgendwann der Vergangenheit angehören. Manches für immer, anderes wandelt sich und wird zu etwas Neuem. Darin liegt keineswegs eine überraschende Einsicht, aber so selbstverständlich sie uns erscheint, so sehr trifft sie uns manchmal in eben dieser Endgültigkeit. Und es ist bei aller Selbstverständlichkeit schwer, wirklich mit ihr zu leben. Wie also verorten wir uns in diesem lebendigen Spiel aus Kommen und Gehen, aus Anfang und Ende, aus Verwundbarkeit und Heilung? Was soll bleiben? Und was kann es dennoch nicht? Wir bewahren Vergangenheit und erworbenes Wissen in unseren Erinnerungen, kulturellen Gepflogenheiten, Traditionen und Gedenkzeremonien, und doch wandelt sich auch diese gut gepflegte und konservierte Vergangenheit im Laufe der Jahre und Generationen.
Ja, vielen Dank, Ina Schmidt, für diese kleine Startpassage, die ich sehr schön finde, weil sie ein Thema, das ja enorme Schwere hat und viele Verästelungen, einfach mal startet mit dem Blick aus dem Fenster in Richtung einer werdenden Baulücke. Das finde ich sehr schön. Und natürlich stellt man sich die Frage, ist denn Vergänglichkeit nicht für jeden absolut täglich sichtbar? Und das wird ja auch in dieser ersten Passage klar. Allein der Ablauf der Jahreszeiten. Es sollte also niemand überrascht sein über Vergänglichkeiten. Aber wenn ich mir manchmal Geschichten anhöre, wie Menschen in die Stadt fahren, in der sie aufgewachsen sind oder in der sie studiert haben, und die kommen dann zurück und sind im wahrsten Sinne des Wortes ungehalten. Es hat sich alles verändert. Es ist alles anders. Alles ist schrecklich. Es wurden Sachen abgerissen, die hätte man nie abreißen dürfen. Und so weiter und so fort. Also Vergänglichkeit wäre eigentlich erwartbar gewesen. Aber wenn sie dann eintritt und sichtbar wird, ist sie doch für viele fast eine Überraschung. Wie kommt das, dass etwas, was uns selber so nahe ist, immer wieder auch empfunden wird als etwas Ernstes und Fremdes?
Es hat natürlich sehr damit zu tun, dass wir in uns diese beiden widerstreitenden Kräfte vielleicht auch immer wieder wahrnehmen. Dass es auf der einen Seite dieses Wissen gibt, was möglicherweise erstmal auch sozusagen ein rationales, ein kognitives Wissen ist, was vielleicht noch gar nicht so sehr gelebt oder erfahren oder gefühlt sein kann, gerade wenn wir vielleicht noch jünger sind und solche Erfahrungen noch gar nicht so oft gesammelt haben, dass etwas sich wirklich grundlegend verändert hat. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite diesen Wunsch, dass es nicht so sein möge, dass das, was für uns wichtig ist, von Bestand sein soll. Dass es etwas gibt, an das wir vielleicht uns nicht nur erinnern, sondern zu dem wir zurückkehren können, was für uns einen Halt bietet, vielleicht auch eine Gedankenreise an Orte, die möglicherweise vergangen sind, aber vielleicht zumindest in unserer Erinnerung noch sowas wie Säulen oder Tragpfeiler finden, die wir in uns selbst so nicht erhalten können. Und ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist eben, wie bewusst gehen wir mit der Möglichkeit um, trotzdem in der Hoffnung, dass das eine oder andere vielleicht dann entgegen dieser Vergänglichkeit von Bestand bleiben kann.
Also eine gewisse Form von Vergänglichkeit hat ja in sich einen Garantiefaktor, nämlich dass es sich wiederholt, sprich die Jahreszeiten. Die Entlaubung und die Belaubung der Bäume. Aber da gibt es natürlich was Wichtiges, was Sie auch sehr hervorheben, nämlich die Unterscheidung zwischen Endlichkeit und Vergänglichkeit. Wie definieren Sie das? Wie halten Sie das sauber auseinander?
Ja, die Grenzen sind natürlich häufig fließend in dem, wie es auch erlebbar sein kann. Aber gerade der Vergleich mit den Jahreszeiten macht ja deutlich, dass wir vielleicht im Herbst die Blätter an den Bäumen vermissen, also diesen Verlust, diese Vergänglichkeit auch als etwas erleben, was uns zumindest melancholisch stimmen kann, was aber trotzdem eben in dieser vermeintlichen Gewissheit, also wir können natürlich nicht sicher sein, dass wir das nächste Frühjahr erleben, aber wir gehen davon aus, dass wir die Blätter wiederkommen sehen. Also es gibt einen Anfang, an den wir glauben wollen. Und etwas, was vielleicht auch nicht nur ein möglicher Anfang ist, der in irgendeiner Weise sein kann, sondern der uns auch wieder an das erinnert, was wir verloren geglaubt haben oder was wir vermisst haben. Die Endlichkeit, wenn wir tatsächlich mit endgültigen Zuständen umgehen, ist natürlich ein Umgang mit einer Form von Ende, das in dem Moment zumindest keinen Anfang denkbar sein lässt. Vielleicht vorstellbar an einer bestimmten Stelle, aber es ist eine Absolutheit in diesem Ende, also eine Gültigkeit, die dieses Ende hat, das uns erstmal nichts Versöhnliches zur Seite stellen kann, außer vielleicht die Möglichkeit, sich an ähnliche Prozesse erinnern zu wollen, in denen etwas angefangen hat, obwohl wir es uns nicht vorstellen konnten. Und dieser Umgang, weil es geht ja auch in dem Buch sehr um die Frage des, was der Abschied mit diesen beiden Dingen zu tun hat, dieser Umgang eben mit dem, was einen Anfang möglich macht, für uns denkbar sein lässt oder vielleicht auch ohne unser Zutun so etwas wie einen Anfang in sich trägt, von etwas zu unterscheiden, wo für uns vielleicht auch gar kein Anfang gewollt ist, wo wir sagen, wir möchten gar nichts anderes, nichts Neues, keine Veränderung, sondern das, was war, war genauso gut und wir werden einfach nur mit diesem Verlust in irgendeiner Weise umgehen müssen, sind ja zwei qualitativ sehr unterschiedliche Vorgänge, auch wenn sie sich berühren.
Kennen Sie eigentlich, Frau Schmidt, mehr Menschen, die sich offen mit ihrer Endlichkeit auseinandersetzen oder mehr Menschen, die das lebenslang ignorieren und von dieser Endlichkeit dann geradezu hinterrücks überrascht werden?
Hinterrücks überrascht werden ist schön. Also es ist ganz interessant, weil ich habe dieses Buch, das ist vielleicht ganz wichtig, ich habe dieses Buch nicht freiwillig geschrieben. Ich bin sozusagen,
Ich wurde
hinterrücks überrascht von der Anfrage, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich zu entscheiden, weil ich den Eindruck hatte, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und ich habe sozusagen sofort diese Konfrontation mit dem Wunsch, das sozusagen einen Bogen zu machen und es dann doch ein Stück weit zu vermeiden und dem Wissen, dass es mir schwerfallen wird, durch diese Auseinandersetzung zu gehen. Aber es hat mich eben zu einer Zeit erreicht, wo ich tatsächlich selber mit Abschied zu tun hatte und zwar keine Endgültigkeit in dem Sinne, sondern die schlichte Erfahrung, dass mein ältester Sohn ausgezogen ist und ich festgestellt habe, dass das sehr viel mehr mit mir gemacht hat, als ich dachte. Also ein Abschied notwendig war, der aber auch nicht sozusagen legitimiert war, sondern es gab viele, die sagten, freu dich, doch ist doch wunderbar, der geht los und das hat ein neuer Lebensabschnitt, fängt an. Und diese Traurigkeit, die darin aber mich so überfallen hat, war dann letztlich der Anlass zu sagen, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, sich mit diesem Thema sehr viel grundsätzlicher zu beschäftigen.
Das ist aber ein sehr schönes Beispiel, wie man sehen kann, ein Abschied für den einen kann ein Anfang für den anderen sein. Mhm. Und die absolut selbe emotionale Erfahrung oder der Tatbestand, ich gehe aus dem Haus, kann von zwei verschiedenen Seiten komplett diametral verstanden und gelesen werden.
Genau. Und das ist, also und auch um auf Ihre Frage noch kurz zu antworten, ich glaube, zu der Zeit habe ich eindeutig sehr viel mehr Leute gekannt, die sich versucht haben, dem Thema zumindest zu entziehen oder es sehr pragmatisch anzugehen, also zu sagen, wieso, ich beschäftige mich doch damit, ich habe meine Patientenverfügung, ich habe bestimmte Dinge geregelt, aber es fehlte vielleicht trotz allem noch eine emotionale, wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was das für sie bedeutet. Mittlerweile treffe ich ständig Menschen, die sich auf ganz bewundernswerte und beeindruckende Weise mit diesem Thema beschäftigen. Also sei es beruflich, sei es persönlich, sei es durch persönliche Erlebnisse. Ich arbeite jetzt mit zwei Autorinnen zusammen, die Trauerbegleiter und Sterbebegleiterinnen sind. Also mir begegnen diese Menschen einfach offensichtlich vermehrt dadurch, dass ich mich irgendwie auch anders dazu verhalte.
Also ich kenne ja auch Menschen, die abschnittweise ihr Testament schreiben. Also das finde ich eine ständige Auseinandersetzung mit einer persönlichen Endlichkeit. Also in ihren 40ern, in ihren 50ern, in ihren 60ern immer abschnittweise ihr Testament auf den neuesten Stand bringen und neu sortieren. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie man doch diese Endlichkeit nicht als Angst vor sich trägt, sondern als eine klare Begrenzung, eine Begrenztheit, die einen dann auch wieder zu einer Handlung veranlasst. Das ist ja ganz wichtig. Und es gibt ja auch Menschen, die ihren eigenen Platz, auch wenn sie 45 sind, ihren eigenen Platz schon auf dem Friedhof gebucht haben. Gibt es tatsächlich. Ja? Also alles, Trauerfeier geplant, die Musik ausgewählt, alles schon bezahlt, wenn möglich. Die Steine, die Pflänzchen, alles auf dem Grab. Abschied als kulturelle Praxis, sagen Sie dann ja dazu. Das könnte man allerdings auch als Beispiel nehmen für etwas, was ja auch ein großes Problem sein kann, obwohl es auch eine Sehnsucht ist. Aber die Sehnsucht nach Kontrolle und Gewissheit, die scheint allgegenwärtig, sogar bei der eigenen Endlichkeit manchmal.
Ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also die Frage in einer Welt, in der sehr viel repräsentiert, inszeniert, auch dargestellt als Projekt sozusagen, auch optimierbar gemacht werden soll, macht natürlich eben auch für diesen Themenbereich nicht Halt. Also die Frage, wie mache ich meine besonders originelle letzte Phase dann tatsächlich auch zum Thema, vielleicht eben so einer fast schon Projektidee. Das wird tatsächlich auch kritisiert, wobei ich glaube, jeder Mann, jede Frau hat ein gutes Recht darauf, sich mit diesem Thema auf ihre ganz eigene Weise zu beschäftigen. Und die Frage ist halt, warum? Also was ist sozusagen die Motivation? Was ist der Grund? Was ist das, was daran gut tut, sich auf diese Weise damit zu beschäftigen? Oder ist es letztlich dann doch durch das Organisieren, das Regeln, das Inszenieren eine Ablenkung von dem, worum es eigentlich geht? Und ich glaube, das von außen zu beurteilen, ist unglaublich schwer. Deswegen würde ich es erstmal also begrüße ich es eigentlich immer erstmal, wenn es überhaupt darum gehen kann, sich an der Stelle auch wirklich im Gespräch über diese Themen auszutauschen, egal in welche Richtung es geht. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass wir eigentlich mit diesem Vorhaben dann nur noch so was wie eine kreative Krone auf das setzen wollen, was letztlich das ist, was ich in dem Buch ja versuche, auch mit diesem Unverfügbaren zu beschreiben. Als etwas, das wir vielleicht akzeptieren müssen, als etwas, das wir einfach nicht greifen, das uns auch niemand nehmen, wo es keine Möglichkeit gibt, durch welche Organisation oder was auch immer, für sich sozusagen ins Reine zu kommen. Vielleicht gibt es eine Ausnahme, die ich auch im Gespräch immer wieder erlebe, und das sind Menschen, die sehr, sehr tiefgläubig sind, wo ich sozusagen keinen Zugang aus einer persönlichen Erfahrung habe, aber wo ich glaube, dass es eben eine andere Möglichkeit gibt, mit diesem Thema ins Gespräch zu kommen, die dem sozusagen gegenübersteht, was Sie jetzt gerade angesprochen haben.
Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Leben ja eine Riesenkollektion von Prozessen des Abschiednehmens. Abschied nehmen von Lebensvorstellungen, romantischen Idealen, Leben in der Großfamilie, das Haus in der Toskana, irgendwann wird es wahr werden. Nein, die Stadtwohnung mit Dachterrasse ist auch nicht wahr geworden. Also es ist ein ständiges Sickern in andere Bewusstheitsebenen, Bewusstseinsebenen und damit auch ein permanentes Abschied nehmen, ohnehin ja von allen Menschen gefordert. Die Frage also, kann man Abschied nehmen, bewusstes Abschied nehmen, auch üben?
Ja, davon bin ich überzeugt, dass man das üben kann. Also ich glaube nur, dass es eben auch wichtig ist, an der Stelle zu überlegen, wo ist es wirklich ein Abschied? Also etwas, was ich nehme, das ist ja auch ein ganz interessanter Begriff, also wo man merkt, das ist etwas Aktives. Ich nehme Abschied, ich tue da etwas. Was ich genau nehme, ist die Frage. Also nehme ich etwas an, nehme ich jemandem etwas ab? Was ist in meinem Kontext das, was ich da tue? Aber es hat, glaube ich, in jedem Zusammenhang immer etwas damit zu tun, dass es etwas geben kann, was zustimmt, was einwilligt in die Situation, die nicht zu verändern ist, die nicht zu optimieren, nicht zu vielleicht auch nicht einfach nicht besser zu machen ist als das, was uns da gerade das Leben zumutet. Und diese Akzeptanz in Form eines Abschieds zu etwas werden zu lassen, mit dem ich leben kann. Das heißt nicht, dass Schmerz oder Not oder Traurigkeit an der Stelle in irgendeiner Weise gemildert werden können. Aber ich glaube, es geht darum, was kann ich durch diesen Abschied vielleicht aushalten lernen? Und was ist diese aktive Selbstwirksamkeit, die durch so etwas wie eine Geste, eine Zeremonie, vielleicht eben auch ein kollektives Abschied nehmen, für mich einen Halt bietet, den ich ohne diesen Akt nicht hätte, weil er mir sozusagen die Möglichkeit zurückgibt, auch in so einer völlig ohnmächtigen Situation mich sozusagen als handelnde Person wahrzunehmen, als jemand, der etwas tut, was nicht an der Situation selbst etwas verbessern kann, was mir aber so die Möglichkeit zurückgibt, mich als jemand anzuerkennen, der auch im Angesicht dieses vielleicht größtmöglichen Leidens noch jemand ist, der zu einer Handlung fähig ist. Und das ist ja so ein bisschen das, was darin dann vielleicht die letzte Polarität zwischen Ende und Anfang sein kann, dass jemand wie Hannah Arendt zum Beispiel, die politische Denkerin, ja immer gesagt hat, wir sind sterbliche Wesen und müssen uns eben genau in dieser Praxis des Abschiednehmens auch versuchen, als solche uns immer wieder gegenwärtig zu sein. Aber wir sind auch, und zwar gleichzeitig, immer anfängliche Wesen. Wir sind schöpferische Wesen, wir sind kreative Wesen, die in der Lage sind, mit etwas anzufangen, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was das sein kann.
Und es gibt natürlich die schöne Praxis des Schauens auf dasselbe aus zwei Richtungen. Also die große Frage: Abschied nehmen ist immer traurig? Nein.
Nein, also ganz sicher nicht. Nein, natürlich. Also es ist vielleicht im Angesicht eben der Endgültigkeit, über die ja sofort häufig nachgedacht wird, weil Abschied uns sofort an Tod, an Sterben, an Verlust, an Trauer erinnert. Aber es gibt natürlich, und da bin ich mir sicher, dass wir hier im Raum jede Menge Erfahrungen dazu zusammentragen könnten, Momente, wo wir uns vielleicht auch gerne von etwas befreien, was auch einen Abschied notwendig macht. Also wir verabschieden uns vielleicht eben, wie Sie sagen, von einer bestimmten Vorstellung, von einer vielleicht auch einer Illusion oder einer Lebensphase, die uns nicht gut getan hat. Möglicherweise trennen wir uns von einem Menschen mit einem Abschied, der etwas anderes möglich macht. Und auch das kann ja durchaus etwas Gutes sein und muss nicht immer nur ja, einen unfreiwilligen Abschied von einem geliebten Menschen bedeuten.
Brauchen wir für das Üben des Abschieds mehr Rituale, mehr Zeremonien, auch im Alltag? Also kleine Geschichte. Wenn ich überlege, wie viele Menschen aus meiner Redaktion sich verabschiedet haben in den Ruhestand oder in eine andere Arbeitsstelle, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Also eine E-Mail an alle. Ich verlasse das Schiff, also manchmal auch mit zinkend beurteilt. Macht es gut, es war eine schöne Zeit, also bla bla bla. Man könnte sagen, eine Vermeidungshaltung, um wirklich mal physisch in alle Büros zu gehen, sich von seinen Redaktionskollegen zu verabschieden und das auszuhalten, dass nicht alles gut gefunden wird, was man da tut und dass vielleicht sogar Widerspruch kommt. Ja, also deshalb meine ich, dieses Abschiednehmen mal ernst zu nehmen und auch wirklich mit einer Ernsthaftigkeit zu erfüllen, eventuell mit einem Ritual, sich echt zu verabschieden mit einem kleinen Umtrunk, wäre eigentlich eine Möglichkeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es, und das sind genau die Momente, in denen vielleicht das, was Sie als Übung angefragt haben, beginnen könnte. Also sich auch in diese Situation zu begeben und sich dem auszuliefern, was möglicherweise als Reaktion kommt. Auch das ist ja etwas, was wir nicht zwingend in der Hand halten oder in der Hand haben. Wir wissen es einfach nicht, wie die Reaktion sein wird. Und der Abschied ist aber an der Stelle oder die Bedeutsamkeit eines Abschieds ist nicht daran geknüpft, wie andere auf uns reagieren, sondern auf die Möglichkeit, die sie für uns selbst bereithält. Also für das wirkliche Abschließen von etwas, ganz egal wie, wer oder was auch immer damit sonst umgeht. Und die Frage ist ja, ob es etwas geben kann, was wir in solchen lebendigen Abschieden üben können, was dann letztlich auch eine Hilfe sein kann oder etwas, eine innere Haltung sein kann, auf die wir zurückgreifen können, wenn es dann an die wirklich schweren und großen Abschiede am Ende eines Lebens geht. Das, glaube ich, ist eine Frage, die sich kaum beantworten lässt, die aber trotzdem für jeden, glaube ich, zu prüfen sein sollte, ob wir in den kleineren und vergänglichen Momenten des Lebens eine Abschiedspraxis für uns entwickeln können, die dann tatsächlich durchträgt bis zu der Endgültigkeit des Sterbenmüssens.
Wenn man von Vergänglichkeit spricht, dann kommt auch die Frage nach dem Alterungsprozess und nach dem Empfinden und Aushalten von Verletzlichkeit auf. Und da würde ich doch die Autorin bitten, wieder mal zur Lesenden zu werden. Es ist immer schön, seine eigenen Texte zu lesen. In diesem Falle Seite 139 bis 41.
In der westlichen Welt der Gegenwart legen wir unser Empfinden von Verletzlichkeit üblicherweise als Schwäche aus, für die wir uns schämen. Damit verneinen wir eine menschliche Qualität, die uns ausmacht, und entziehen uns dieser beschämenden Empfindung auf dem Weg der Betäubung. Dunkle Momente, Empfindungen und Emotionen werden durch Konsum, Rauschmittel, Arbeit oder Medikamente überlagert und verdrängt. Das kann durchaus nachvollziehbar sein, um manche Situationen erträglicher zu machen. Nur, und das ist die vielleicht wichtigere Einsicht als das Eingeständnis, hin und wieder auch Vermeidungsstrategien nutzen zu dürfen, die Akzeptanz unserer Verletzlichkeit ist nach Brown, also Brené Brown ist eine Forscherin aus Amerika, die sich mit dem Thema Scham sehr stark beschäftigt hat, ist nach Brown ebenso die Quelle und der Ursprung für die positiven Emotionen, die wir eigentlich anstreben. Für das Gefühl zu lieben und geliebt zu werden, den Wunsch nach Zugehörigkeit und Sinn. Wollen wir diese emotionalen Zugänge für uns öffnen, dann gibt es keinen anderen Weg, als sichtbar zu werden und die Betäubungsmittel auch als solche zu erkennen, beziehungsweise auf sie zu verzichten, solange uns das möglich ist. Hier gilt es also erneut, über eine Form des Abschiednehmens nachzudenken, die sich nicht allein auf das Ende eines Prozesses, einer Beziehung, einer Liebe, eines Projektes oder eines Lebens bezieht, sondern auf den Abschied von Sicherheiten in Bezug auf die eigene Unversehrtheit und Unverletzlichkeit. Abschied wird auch hier zu einer Haltung, mit der wir uns an das Leben richten und in Vorlage gehen. Also ein Risiko akzeptieren und von Sicherheiten Abstand zu nehmen lernen, um einen neuen Anfang zu wagen. Eine solche Praxis des Abschieds ist immer ein Wagnis und damit geradezu eine Grundfigur menschlichen Handelns, die einen Brückenschlag zwischen einer Ethik der Verletzlichkeit, vielleicht auch des Erleidens, und einer Ethik der handelnden Selbstfürsorge im Sinne eines gelingenden Lebens ermöglicht. Wir geben etwas, zeigen uns und vertrauen darauf, dass daraus etwas entsteht, was eine Bindung ermöglicht. Nicht im Sinne eines ökonomischen Nutzens, sondern einer gelebten Beziehung von Bedeutung. So wird das Abschiednehmen zu einem Zeichen menschlicher Souveränität. Aber verlangen wir mit diesem Blick auf die eigene Vergänglichkeit, die den Abschied zu einer lebendigen Praxis erheben will, nicht etwas schlicht Menschenunmögliches? Hilft uns der Zugang zur Empfindung der eigenen Wertigkeit und der Zerbrechlichkeit des Leiblichen und Seelischen wirklich dabei, einen Verlust welcher Form auch immer zu verwinden? Das, was für uns von Bedeutung ist, wird bedroht. Nicht nur von konkreten Widrigkeiten oder Gefahren, sondern auch vom Lauf der Zeit. Diese Einsicht kann uns treffen wie ein Schlag oder uns bei dem, was wir tun und wie wir leben, begleiten. Wir können uns darin üben, daran scheitern oder uns dagegen entscheiden. Egal, welche Wahl wir treffen, immer haben wir es mit einer eindeutigen Emotion zu tun, der Angst. Angst vor dem Verlust von Bedeutsamkeit, Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Anerkennung und Zugehörigkeit zu einer Welt, in der wir heimisch sind. Diese Angst scheint sich zu verändern, wenn wir uns als souveräne Wesen ermächtigen, den Bedrohungen einen Platz in unserem Leben zu geben. Sie wird dann aber nicht verschwinden, sondern darin selbst einen Platz einfordern. Denn gerade wenn wir uns unserer eigenen Verwundbarkeit bewusster werden, bleiben wir zu einem Umgang mit unseren Ängsten aufgerufen.
Vielen Dank. Sich den eigenen Unzulänglichkeiten und Verletzlichkeiten stärker bewusst werden. Das passiert natürlich gerade im fortgeschrittenen Altern. Und da ist es ja so, man kann durchaus das Altern auch als schöne Chance für Erkenntnis doch deuten oder sehen. Nur die Begrenzung des Lebens stellt seinen Wert vor einen, schafft eigentlich den Wert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich sehr viele Senioren, die ihr Leben eigentlich mehr genießen als in vielen Jahrzehnten davor. Also ein schöner Effekt, vielleicht der auch mit der Kultur der Langsamkeit und der angstlosen Langsamkeit verbunden wird. Und da wollte ich Sie doch fragen, gibt es eigentlich irgendwelche verlässlichen belastbaren, wie es so schön heute heißt, belastbaren Untersuchungen, dass das Altern die Weisheit fördert?
Also um da eine belastbare Antwort zu geben, müssen wir uns wahrscheinlich erstmal länger darüber unterhalten, was Weisheit eigentlich bedeutet.
Oder sagen wir aber Klugheit und loslassen können.
Also es gibt, soweit ich weiß, Untersuchungen dazu, dass es Menschen so um Mitte 60 häufig, wenn sie danach gefragt werden, wie glücklich sie sind, sehr viel besser geht als Menschen in dieser sogenannten Rush-Hour-Phase ihres Lebens, wo es noch sehr viel mehr darum geht, bestimmte Dinge zu leisten oder zu schaffen oder zu erreichen. Und Odo Marquardt, der Philosoph, der sich auch viel mit dem Thema Altern beschäftigt hat, hat einmal gesagt, dass die Chancen, die im Alter, die für ihn eine besondere Chance des Alters waren, war weniger das Erreichen der Weisheit, sondern eine gewisse Erleichterung darin, sich selbst auch einmal unterbieten zu dürfen, wie er das genannt hat. Also eine Fähigkeit durch die Lebenserfahrung und die Zeit, in der man diese Erfahrung gesammelt hat, einen Blick auf das zu entwickeln, was machbar ist, was möglicherweise nicht mehr machbar sein kann, aber eben auch nicht mehr machbar sein muss.
Das meinte ich vorhin mit der Langsamkeit, mit einer Langsamkeit, die man sich wirklich durchgehen lässt, ja? Oder mit einer geringeren Leistungsbereitschaft, wo man ganz entspannt sagt, nehme ich hin, damit müsst ihr jetzt leben. Ich bin nicht mehr der 120% Ablieferer, ich bin jetzt bei 75. Ja, da müsst ihr auch mal ganz entspannt damit zurechtkommen.
Ja. Naja, und das geht und ein was heißt ein Gegenprojekt ist es vielleicht nicht, aber es ist auch eine Position, die das noch ein bisschen anders sieht, die ist schon sehr alt, ja. Von Cicero, der diesen sehr schönen Text über das Altern geschrieben hat, der gesagt hat, es ist eben auch es hat einen besonderen Wert im Alter, und er hat das mit dem Steuermann auf einem Schiff verglichen, gesagt hat, ich muss in einem bestimmten Alter nicht mehr in der Lage sein, in die Wanden zu klettern, sondern ich bin in der Lage, als Steuermann mit sehr viel weniger körperlichem Einsatz trotzdem zum Gelingen eines Unternehmens, eines Projektes, einer Schifffahrt beizutragen, durch die Erfahrung und die aber eben auch immer weiterentwickelte, ja, und dann ist es vielleicht doch sowas wie Weisheit, Weitsicht, die in mir dann zu diesem Moment geführt hat, in dem ich einfach weiß, wie so ein Schiff gelenkt und geführt werden kann. Das heißt aber, dass ich auch weiterhin im Gespräch, im Austausch, Teil einer Mannschaft sein muss und sein will, was natürlich auch damit zu tun hat, dass man sich auch in diesem Prozess des Alterns sozusagen nicht auf das zurückzieht, was immer schon so war, sondern immer in diesem Austausch mit Veränderung und Transformation bleiben möchte.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen wichtigen Fakt zurückkommen: Begrenztheit schafft Wert oder Würdigung. Das geht ja auch unserem Planeten so. Zwar ziemlich spät, aber man hat wirklich herausfinden können, er ist nicht erweiterbar. Er ist endlich. Alles, was man aus ihm herausbuddelt und holt, ist irgendwann weg. Und alle Bäume zu fällen ist schlecht, weil dann ist Ende. Also Begrenztheit, Begrenzung schafft Wert. Und in einer ganz anderen Weise würde ich da nochmal auf Oliver Sacks zu sprechen kommen, den britischen Autor, vielen ja bekannt für sein Buch Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Aber er hat eine ganz persönliche Erfahrung auch dann zu einem sehr schönen, introspektiven Buch gemacht. Er hat eine Krebserkrankung genutzt, noch einmal wirklich Inventur zu machen, in sich und mit sich und auch mit seiner Lebensphilosophie, mit seinen Terminen, die vielleicht einsparbar sind. Und er hat diesen schönen Satz allen anderen mitgeteilt, die immer noch Fragen hatten und ihn aufgefordert haben, etwas zu tun. Und er hat gesagt, mir bleibt keine Zeit mehr für Unwichtiges. Ich muss mich auf mich, meine Arbeit und meine Familie konzentrieren. Klassischer Fall, Begrenzung schafft Konzentration auf das Wesentliche.
Ja, und auch eine bestimmte Form von Gelassenheit im wahrsten Sinne des Wortes, also dem, was die Stoiker mit Gelassenheit gemeint haben, also eine Akzeptanz von etwas, was nicht in meiner Macht steht, was aber trotzdem dazu führen kann, nochmal den Blick auf etwas zu richten, was auch in Anbetracht dieser Endlichkeit von Wert bleibt. Und das ist ja auch ein Gedanke, der durchaus nicht unwichtig ist, sich zu fragen, ob das nicht tatsächlich auch im Anbetracht eben dieser ganz konkret werdenden Endlichkeit etwas ist, was viel mehr mit dieser zeitlichen Komponente zu tun hat. Wir trennen uns ja nicht nur von einem guten Leben, wir trennen uns auch von der Vorstellung, eine Zukunft zu haben. Und das ist etwas, was Oliver Sacks an der Stelle sehr gut gelingt, weil er auf ein Leben zurückblicken kann, das er für gut hält. Und was ihn, und das ist ja auch der Titel dieses Büchleins, was er dann noch veröffentlicht hat, was ihn mit Dankbarkeit erfüllt. Und dieser Gedanke, eben eine Dankbarkeit im Angesicht des eigenen schon vergangenen Lebens entwickeln zu können, ist möglicherweise etwas, was dabei helfen kann, Abschied von etwas zu nehmen, was wir eigentlich gerne noch eine Weile genossen hätten. Was aber eben natürlich auch nur deswegen diesen Wert haben kann, weil wir wissen, dass es uns nicht unendlich zur Verfügung steht.
Ja, die Reduktion von Zukunft, haben Sie das einmal so schön im Buch auch genannt. Und die fördert natürlich auch die Erinnerung. Ein hochinteressanter Fall, die Erinnerung. Und die hat aber immer etwas mit der Vergangenheit zu tun. Also mir wäre wichtig, dass die Reduktion von Zukunft vor allem für die Steigerung der Aufmerksamkeit gegenüber der Gegenwart sorgt. Also hier und heute. Also das wäre ein unglaublicher Gewinn, statt die vielen projektiven Gedanken, was mache ich im nächsten Jahr, wohin fahre ich in Urlaub, wo werde ich meinen Arbeitsplatz in 3 Jahren haben, wie sieht meine Karriere aus, alles immer Zukunft, Zukunft, Zukunft. Gegenwart genießen wäre eine sehr vernünftige Alternative. Und das führt natürlich oder wird begünstigt auch im Alterungsprozess, dass man sagt, also ich genieße jetzt, dass der späte Nachmittag hereinbricht, ich sitze auf meiner Bank und fühle mich wohl. Und das ist jetzt mal für eine Stunde genau das, was ich will.
Ja, und es hat natürlich jetzt auch nochmal anknüpft an das, was Sie gerade gesagt haben, im großen Spiel der Kräfte. Also wie gehen wir mit unserem Planeten um, der möglicherweise auch irgendwann keine Zukunft mehr haben kann, wenn wir denn so weitermachen. Also wie geht es aber auch so ganz grundsätzlich über die eigene Befindlichkeit hinaus, sich in einer Gegenwart einzurichten, die Abschied nehmen lernt von bestimmten Vorstellungen, Erwartungshaltungen und sich mit dem zufrieden geben kann, was ist. Also in Hamburg hat sich eine, finde ich, sehr schöne Initiative gegründet, die nennt sich die Schule der Folgenlosigkeit. Also wie geht es einem Leben, das so gegenwärtig ist, dass es versucht, so wenig wie möglich Folgen zu haben, sodass etwas regeneriert oder geheilt oder bleiben kann, was nicht durch mich beeinflusst wird. Was natürlich genau das Gegenteil eigentlich ist, was sozusagen unser persönliches Bestreben häufig ist, zu sagen, ich möchte etwas schaffen, was von Wert ist. Ich möchte etwas, was bleibt. Ich möchte etwas erreichen, was ich meinen Kindern vererben kann. Auch das ist ja ein nach wie vor auf die Zukunft gerichteter Gedanke, der dann eine Zukunft meint, in der ich aber möglicherweise selbst gar nicht mehr anwesend bin. Und das, was Sie jetzt vorschlagen, wäre sozusagen der Versuch zu sagen, die Zukunft findet ohnehin ohne mich statt und ich kann am meisten dafür tun, dass ich mein Handeln daran ausrichte, dass diese Zukunft möglich bleibt, wie auch immer sie aussehen wird.
Können Sie auch eine poetische Frage beantworten?
Das weiß ich nicht.
Dann werden wir das mal probieren jetzt.
Dann versuchen Sie es.
Aber wirklich.
Genau.
Ja, wir hatten es ja mit der Gelassenheit. Und das hat mich zu einem älteren Zitat von Henry David Thoreau oder Henri David Thoreau, wie man ihn gerne bezeichnen möchte, US-Amerikaner, bekannt durch sein Waldenbuch, Das Leben in der Hütte. Und er hat auch Tagebücher geschrieben und da kommt ein Satz vor, der kraftvoll daherkommt. Der junge Mensch ist ein Halbgott, der Erwachsene leider ein bloßer Sterblicher. Der junge Mensch braucht 40 Jahre, bis er sich dem harten Panzer dieser Welt angepasst hat. So lange lebt er im Zeitalter der Poesie. Jetzt ist das an sich schon Poesie. Aber wie würden Sie definieren, Frau Schmidt, heißt die Zeit danach?
Also nach der Zeit der Poesie. Ja, die Zeit der Prosa. Also ich glaube, es ist, glaube ich, die Zeit, in der es genau darum geht, sich in diesem anerkennenden und gleichzeitig wohlwollenden Verständnis von Welt als auch einem bestimmten Realismus vielleicht oder einer Sachlichkeit verpflichtet zu fühlen, die nicht defizitär sein muss. Und das ist das, was ich glaube, was wir häufig missverstehen, dass wir versuchen, und das ist ja genau dieser Punkt, wir versuchen ja häufig, diese Elemente des Jugendlichen, der Jugendlichkeit, der Vitalität, des Kraftvollen so lang zu strecken, dass bis es zu Titelbildern auf dem Spiegel geht, dass wir das Sterben abschaffen wollen oder der Wunsch nach 120 Lebensjahren in größtmöglicher Gesundheit, die wir mit Fitness-Trackern und was auch immer irgendwie begleiten, worin ja wirklich dieses Nicht-Anerkennen-Wollen von dem, was das Leben uns möglicherweise als Aufgabe, Freud hat es eine Kränkung genannt, aber als etwas auferlegt, was wir wahrscheinlich nicht werden ändern können. Und da denke ich, kann es einen durchaus produktiven und konstruktiven Wechsel von der Poesie zur Prosa geben, der ja im Gespräch bleiben kann.
Mir kam es auch natürlich so vor, dass Thoreau tatsächlich in seinem Jahrhundert, er ist 1862 gestorben und ist auch nur 50 oder geworden, also für ihn war tatsächlich, was kommt denn nach dem 40. Geburtstag noch, außer warten auf das Ende, dass ihm natürlich genau das noch gefehlt hat, nachdem wir jetzt recherchieren, nämlich die Gelassenheit. Also geben Sie doch mal eine Richtungs- und Handlungsanweisung, Frau Schmidt. Wie erreichen wir eine der vier Kardinaltugenden namens Gelassenheit? Wie kommen wir dahin? Wir schreiben uns das alle auf und handeln danach.
Genau. Also es gibt ja diesen schönen Satz, dass wir lernen müssen, das Lassen zu tun. Und dieser Gedanke, dass es etwas gibt, was wir auch da wieder, und das ist ja durchaus im Sinne der Kardinaltugenden, von denen Aristoteles ja schon gesagt hat, dass sie sowas wie eine lebenslange Übung beinhalten. Also wir können es nicht einfach irgendwann, aber wir können uns vornehmen, uns darin zu üben, zumindest die Frage zu betrachten, was wäre denn jetzt, wenn ich es lasse? Was wäre, wenn ich es nicht tue, wenn ich nicht eingreife, wenn ich in der Gegenwart, vielleicht auch mit dem im Moment doch sehr beliebten Wort auch der Achtsamkeit, versuche, eine andere Haltung zu dem einzunehmen, was vielleicht von mir gar nicht geändert oder gar nicht beeinflusst werden will und worin dann etwas stattfinden kann, was vielleicht eine innere Einwilligung in den eigenen Alterungsprozess leichter macht. Weil ich glaube, wir leben nun mal auch in einer Zeit, in einer Welt, in einer Kultur, in der wir nicht diesen Knopf drücken oder den Hebel umlegen können und dann plötzlich in einem anderen Verhältnismäßigkeit zum eigenen Altern und Sterben leben können. Aber wir können es versuchen. Und das ist, denke ich, das, was dieser philosophische Aspekt unterstützen kann und möchte, in diesem prüfenden, in diesem fragenden, in diesem übenden und versuchenden Denken und Sprechen auch manchmal vielleicht eine Position einzunehmen, die nicht trägt, an der wir scheitern, die nicht funktioniert, die uns aber trotzdem weiterbringt und genau dann dahin führt, dass wir uns eben auch von diesem Scheitern, von diesem Nicht-Funktionieren nicht in dieser Weise kränken lassen, weil wir glauben, wenn wir es richtig gemacht hätten, dann hätte es funktioniert. Und dieser Grundgedanke, sich auf die Bedingungen und Kriterien dann irgendwann besser einigen zu können, auch mit Menschen, die in meinem sozialen Kontext, in meinem Leben eine Rolle spielen, ist ja das, was die Stoiker auch mit Gelassenheit gemeint haben. Also eine Form von seelischer Gemütsruhe, die auch was damit zu tun hat, und da sind wir wieder bei der Angst, sich von seinen Emotionen nicht in der Weise hinfortfegen zu lassen, dass wir in der Lage sind, durch das prüfende Denken dem zumindest etwas entgegenzusetzen, was uns emotional unaushaltbar erscheint. Und das führt dann vielleicht so ein bisschen weniger zu dieser Vorstellung eines gelassenen Lebens, in dem es irgendwie ein gemütliches Leben im Schaukelstuhl oder in der Hängematte ist, wo wir uns irgendwie an Sonnenuntergängen erfreuen, sondern in dem wir in der Lage sind, auch emotionale Stürme so auszuhalten, dass wir ihnen begegnen können. Und dass wir dann, so wie Viktor Frankl es gesagt hat, dass wir uns von unserer Angst nicht alles gefallen lassen brauchen. Und das ist das, was, glaube ich, der Unterschied einer philosophischen, tugendhaften Gelassenheit im Verhältnis zu dem ist, was wir im Moment so ein bisschen mit entspannter Wellnesskultur vielleicht im Kopf haben, wenn wir dieses Wort hören.
Ja, Gelassenheit wäre dann auch sozusagen nicht diese von Ihnen so benannte Wellnesskultur, sondern einfach die Fähigkeit, den Imperativ des Gehetztseins und Werdens dem standzuhalten und ihn auf Abstand zu halten oder nur dann an sich ranzulassen, wenn er erwünscht ist. Ich hätte noch gerne eine kleine Lesung von Ihnen. Und das ist ein sehr schöner, auch persönlicher Abschnitt noch einmal. Es geht um den Bestatter und Trauerbegleiter Fritz Roth, der als Pionier einer alternativen Bestattungskultur gilt und auch ein Kunstprojekt auf den Weg gebracht hat 2006, das sehr schön alle, die mitgemacht haben und die weiterhin dieses tun, was er wollte, dazu bringt, konzentriert zu sein, Entscheidungen zu treffen. Was behalte ich? Was sortiere ich aus? Hierarchien zu treffen an Wichtigkeiten und nur das Notwendigste einzupacken.
Der Bestatter und Trauerbegleiter Fritz Roth, der 2012 starb, gilt als Pionier einer alternativen Bestattungskultur und brachte 2006 ein Kunstprojekt auf den Weg, in dem es darum ging, einen Koffer für die letzte Reise zu packen. Dafür wurden 100 sehr unterschiedliche Menschen gebeten, sich gut und genau zu überlegen, welche Gegenstände für sie in diesen Koffer gehören und welche Bedeutung sie haben oder vermitteln sollen. Eine Vielzahl dieser Koffer wird seitdem rund um die Welt als Wanderausstellung gezeigt, zuletzt 2017 in Mexiko, in dem 50 weitere mexikanische Koffer hinzukamen. Dieses Bild eines gepackten Koffers ist mir sehr vertraut und begleitet meine Vorstellungen von dem, was bleiben soll, schon seit Jahren. Auch wenn ich mich bisher nicht getraut habe, meinen eigenen zu packen. Meine Großmutter hatte immer einen kleinen braunen Lederkoffer in ihrem Schrank stehen. Dunkel und abgeschabt mit einer angedeuteten Krokoprägung. Ich wusste nie, was drin war. Es war aber auch nicht wirklich wichtig. Ein Koffer eben, nicht mehr und nicht weniger. Als meine Großmutter im Sommer 1996 starb, hatte ihr Tod etwas eigenartig Ideales. Sie hatte ein letztes Mal den Garten bis in seine letzten Ecken gehegt und gepflegt. Ihr zerrupftes grünes Kissen, auf dem sie immer in den Beeten kniete, lag zwischen den Gartengeräten im Schuppen. Alles war erledigt, wenn auch sicher nicht vollendet. Und irgendeine Eingebung hatte ihr sogar zugeflüstert, sich für ihre letzte Reise zurechtzumachen. Im frisch gewaschenen Lieblingsnachthemd, die weißen Haare zum Knoten gesteckt, wie sie es sonst immer erst am Morgen tat, fand meine Mutter sie, als sie ihr eine Schale mit frischen Erdbeeren aus dem Garten zum Frühstück bringen wollte. Natürlich kann niemand wissen, wie sie dem Tod tatsächlich begegnet ist. Aber sie soll eine friedliche Ruhe ausgestrahlt haben, die sich in ihren Gesichtszügen spiegelte. Meine Großmutter hatte immer eine eigentümliche Ruhe und Selbstverständlichkeit in der Stimme, wenn sie vom Tod sprach. Und ich habe ihr diese Stimmung schon als Kind geglaubt. Nach ihrem Tod wurde der kleine braune Lederkoffer aus dem Schrank geholt. Alles, was sie der Welt hinterlassen oder mitteilen wollte, hatte sie dort untergebracht. Angefangen bei einem handgeschriebenen Lebenslauf, der hier und da durch Ergänzungen in etwas abweichender Schrift wie in Schichten geschrieben schien. Für jedes ihrer 14 Enkelkinder gab es eine Kopie. Dazu ihre Dokumente und eine Liste darüber, welche ihrer wichtigsten Dinge und liebgewordenen Habseligkeiten ihre Kinder und Schwiegerkinder bekommen und welchen genau ausgerechneten Geldbetrag ihre Enkel erben sollten. Seitdem steht ein altes Porzellanservice mit üppigem Goldrand in meinem Schrank, das nur zu besonderen Anlässen und zu Weihnachten genutzt und von jedermann in Ehren gehalten wird. Bei diesem besonderen Festessen ist meine Großmutter auf schöne Weise anwesend. Nicht nur, weil es ihr Geschirr war, sondern weil sie es für mich ausgesucht hat. Dieser Koffer hat all ihre Pläne und Gedanken enthalten, die über sie hinaus von Bedeutung bleiben sollten. Wie es meiner Großmutter wirklich ging, als sie starb, woran und an wen sie dachte und ob ihr Glaube ihr dabei helfen konnte, werde ich niemals herausfinden. Aber wie sie sich schon in all den Jahren vor diesen letzten Stunden vom Leben verabschieden konnte, wird für mich immer vorbildlich bleiben. Es ist ihr gelungen, die Frist, die ihr gegeben war, mit aller Konsequenz anzuerkennen und dennoch über sie hinauszudenken. Die Zukunft, in der sie selbst keine Rolle mehr spielen würde, hat sie mit Bedeutsamkeiten gefüllt, die sich in Porzellantellern mit Goldrand und neuen Geschichten aus alten Erinnerungen ausdrücken lassen. Damit hat sie die eigene Endlichkeit angenommen und ihren Koffer mit dem Wesentlichen und Notwendigen bestückt, damit die Zukunft nicht ganz ohne sie weitergehen würde. Diese Form der Zweigleisigkeit ist eine besondere Form des Sterbenlernens, die schon lange vor der eigentlichen Erfahrung von Verlust, Tod und Schmerz einsetzen und tröstende Wirkung haben kann. Ganz unabhängig davon, ob wir es mit einem noch nicht, also dem der Angst vor dieser Erfahrung, die wir noch gar nicht gemacht haben, oder einem nicht mehr zu tun haben. Wir also diejenigen sind, die den Koffer packen oder auspacken.
Ja, zum dritten Mal vielen Dank für die Lesung aus dem eigenen Buch. Und ich denke tatsächlich, dass es so ist, dass also es wäre sehr, sehr nutzbringend, ab und zu im Leben mal ein Köfferchen zu packen oder zu planen, ihn zu packen. Das heißt, mal wirklich zu denken, mein Gott, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Was brauche ich? Was benötige ich noch? Was ist alles Luxus? Und was ist das, was mir am nächsten ist und am meisten über mich vielleicht Auskunft gibt? Also dieses Packen des Koffers aus dem Übervollen unserer auch materiellen Lebenswelten einmal etwas zu destillieren, was das Wesentliche ist, wäre eine schöne Übung für verschiedene Bereiche der Lebenszeit. Apropos destillieren, ich will jetzt auch noch zwei Sätze lesen. Und zwar kann man in diesem Buch natürlich sehr, sehr viele wunderbare Sätze finden. Wir können auch dem Buch natürlich nicht in Gänze gerecht werden mit einem einstündigen Gespräch, aber wir sind schon bei 57 Minuten und das hat mich darauf gebracht, jetzt die Seite 222 aufzuschlagen. Ein wichtiger Satz. Das, was wir tun, wenn wir verzeihen, ist immer dasselbe. Wir erobern uns die Kraft zurück, vom Verletzten, vom Opfer zum Handelnden zu werden. Sehr wichtig. Vom Passiven zum Aktiven. Und weil der nächste gute Satz nur ganz wenig weit entfernt ist, lese ich den auch noch. Der kommt von Giovanni Maio, einem Mediziner. Und der passt natürlich auch für einen fast letzten Satz für unser Gespräch. Der lautet, ein Mensch, der nicht hofft, verzichtet auf seine Freiheit. Dann wollen wir das Beste hoffen. Vielen Dank fürs Gespräch, Ina Schmidt.
Ina Schmidt war im Gespräch mit Paul-Hermann Gruner am 4. Mai 2022 auf dem Schloss Heiligenberg in Jugenheim. Ihr Buch »Über die Vergänglichkeit – Eine Philosophie des Abschieds« ist in der Edition Körber erschienen und über die Hessische Landeszentrale für politische Bildung kostenlos erhältlich. Die Veranstaltung wurde getragen und unterstützt von der HLZ, dem Hospizverein Pfungstadt und Nördliche Bergstraße e.V. und der Stiftung Heiligenberg. Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.